Herz und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
One day there won't be female leaders, there will be just leaders. Zitat Sheryl Sandberg, damals noch Facebook, heute was anderes, bringt es ganz gut auf den Punkt, über was wir heute sprechen wollen bei Herz und Fuß, zwei Freunde im Gespräch, braucht Führung ein Geschlecht? Oder anders, wie sieht weibliche und männliche Führung heute aus? René, schön, dass du da bist.
Danke, Philipp. Danke, lieber Philipp. Herzlich willkommen auch von mir. Ich will fast sagen, wieder unser Dauerbrenner-Thema, denn wir haben in den letzten Folgen auch schon sehr, sehr viele tolle, beeindruckende Frauen an unserer Seite gehabt, die uns beiden extrem viel Einblick geben in die ganzen Themen, viel mehr Leadership, Vereinbarkeit, Beruf, Familie, Ernährung. Ich glaube, da haben wir echt viel gelernt, vor allen Dingen du. Aber bevor wir starten, einen wichtigen Punkt möchte ich zugleich ansprechen. Immer wenn wir im Folgenden von den Kategorien weiblich oder männlich sprechen, dann verstehen wir darunter auch alle weiblich und männlich gelesenen Menschen. Also wir möchten alle abholen, wir möchten mit jedem auf einem guten Weg kommunizieren und freuen uns, heute wieder einen Gast zu haben, Philipp.
Eine Gästin, eine Hochkaräterin in der Tat, Stefanie Kleck. Ich muss jetzt nochmal wirklich auch reinschauen ins Skript, dass ich den Titel richtig hinbekomme, Stefanie. Director Regional Category Manager Europe bei Capgemini. Richtig?
Richtig.
Fantastisch. Okay. Stefanie, voll schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die nächste Zeit mit euch.
Super. Jetzt starten wir mal sehr männlich wahrscheinlich. Der Titel macht Eindruck. Also viele Wörter. Was verbirgt sich denn genau dahinter? Also was machst du da eigentlich denn den ganzen Tag?
Also ich werde einen kleinen Abriss geben, wie bei Capgemini der Einkauf strukturiert ist. Wir haben 5 globale Kategorien. Eine davon, natürlich die wichtigste, verantworte ich. Externe Ressourcen und Corporate Professional Services, also alles verbunden mit Dienstleistungen. Und wir sind aufgeteilt in 3 Regionen, Americas, Europe und Asia. Und ich verantworte Europe. Das heißt, circa 22 Länder. Es kommen mal immer neue dazu. Aber das ist so im Groben mein Verantwortungsgebiet.
Toll. Vielen, vielen Dank. Stefanie, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, Zeit X. Ich durfte schon mal zum Lunch. Wir haben auch schon mal einen Compliance-Tag verbracht im anschließenden Biergarten. Auch vielen Dank für das Du. Wir sind seit heute per Du. Vielen, vielen Dank dafür. So eine klassische Frage, die man dann unter Männern sich immer stellt, wenn man dann zusammenkommt und dann, welchen Titel hast du und was machst du? Wie viele Direct Reports hast du? Wer muss an dich alles reporten und wie fühlt sich das an?
Also ich habe, mein Team umfasst circa 60 Leute in den 22 Ländern und Direct Reports habe ich 10 in den Hauptländern und Hauptregionen, einen Category Manager und Category Managerin, um beim Thema zu bleiben. Warum ist die Frage so wichtig?
Ja, die ist irgendwie, Philipp, warum ist sie so wichtig? Aber ich denke, das war immer so ein, sich selber irgendwie auch darzustellen, ne? Unter Männern immer zu fragen, wie geht's und was machst du? Und dann kommt immer Job, Führung, so und so viele Mitarbeitende, die ich da aussteuere und abchecken und so. Und ich glaube, die Frage hat man Frauen immer so oft nicht gestellt. Deswegen habe ich es einfach jetzt mal gestellt.
Wie viel hast du, René?
Ein.
Ja?
Schau her. Hatte schon mal ein paar mehr, aber im Moment habe ich einen und einen Werkstudenten und ich bin unglaublich glücklich darüber.
Dass es weniger halt sind?
Dass die gut sind.
Aha,
gut. Ja, und dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht und ja, ich glaube, es ist ein anderer Lebensabschnitt und gerade ein anderes Umfeld, als wie es vorher war.
Aber ist spannend, Stefanie, dass du so die Frage stellst, warum ja diese Frage anscheinend so wichtig ist. Also und darum soll es auch ein Stück weit heute auch gehen. Da beginnen ja schon wahrscheinlich so die Unterschiede, wenn du so gefragt wirst, was machst du, wenn du überhaupt die Frage auch bekommst.
Also ich bekomme die Frage tatsächlich und ich merke auch selber, dass ich tatsächlich, wenn ich erkläre, was ich mache, gerne auch mal mit der Zahl dann tatsächlich hausiere, also 22 Länder, über 60 Leute. Ab und zu lasse ich auch den Umsatz fallen, weil das ein anderes Gewicht gibt. Weil natürlich auch, und du hast es schon vorhin gesagt, der Titel hat viele, viele Wörter. Ja. Das spricht nicht zu jedem, vor allem nicht zu Menschen, die sich jetzt vielleicht mit Einkauf so im Detail nicht auskennen.
Ja, und ich finde Titel allgemein auch so kraftvoll und teilweise ja auch, ja, sehr vorprägend. Also wenn ich mich vorstelle und sage, ich bin Psychologe, haben die Leute oft so ein bisschen Sorge und sagen, okay, jetzt checkt er mich anders ab. Und ich glaube schon auch, erstmal, wenn du Leute hast, die wissen, was Einkauf ist, ist ja auch schon mal ein Schritt. Aber jetzt sind wir ein bisschen schon einen Schritt weiter. Magst du uns einen kurzen Abriss geben, wie jetzt deine berufliche Laufbahn auch so war für Menschen, die dich nicht kennen?
Sehr gerne. Also ich habe angefangen direkt nach dem Studium in der Beratung. Ja, ist euch ja beiden sehr vertraut. Habe 3 Jahre Unternehmensberatung gemacht, bin bei IBM gewesen, viel gereist, viel Erfahrungen gesammelt und habe dann allerdings, und dann sind wir auch schon wieder mitten im Thema, irgendwann gemerkt, okay, jetzt wird die Familienplanung etwas konkreter. Das ist mit Reisen unter der Woche schwer vereinbar und habe dann eben die Möglichkeit gehabt, bei IBM damals intern in den Einkauf zu wechseln und tatsächlich externe Ressourcen, also Berater einzukaufen, was ja mein Ursprungsfachgebiet gewesen ist. Und bin dann so in den Einkauf gekommen, vor 15 Jahren circa. Und seitdem in verschiedenen Rollen, verschiedenen Warengruppen unterwegs und jetzt eben wieder für externe Ressourcen verantwortlich.
Bei Capgemini, also bei einer großen internationalen Beratung, seit wann da?
Circa 5,5 Jahre, also eine große Beratung, trifft sehr gut. Wir sind mittlerweile 360.000 Mitarbeiter weltweit. Ähnliche Größe wie IBM damals hatte, also sehr spannend, Konzern, internationales Umfeld, das war mir wichtig damals. Und ja, ein großer Verantwortungsbereich.
Nochmal zurückzukommen auch zu IBM. Dein Mann und du, ihr habt dann gemeinsam Kinder bekommen, als du noch bei IBM warst, auch schon in der Managerrolle. Wie ist das da für dich gewesen, das erste Mal auch wieder zurückzukommen, also der Wiedereinstieg, sagt man immer so schön, nach dem ersten Kind?
Also ganz interessant, ich war mit dem ersten Kind schwanger und habe bei IBM zu dem Zeitpunkt mit schwangerem, sichtbarem Bauch den Manager-Track absolviert. Also es ist dort natürlich auch Großkonzern, sehr formalisierter Prozess. Da musste vorgeschlagen werden, mussten ein paar Stufen und Assessments überstehen. Den habe ich abgeschlossen, ich glaube 2 Monate, bevor mein erstes Kind kam. Meine Kinder sind sehr eng beieinander, also gerade ein gutes Jahr dazwischen. Das heißt, als ich zurückkommen wollte nach dem ersten Kind, habe ich meinem damaligen Chef mitteilen müssen, dass ich erstmal nicht zurückkomme, weil schwanger mit dem zweiten Kind. Ich war damals bei IBM im Einkauf Teamleiter, hatte da auch ein kleines Team in der Dachregion sitzen. Und als es dann, ich war dann circa 2 Jahre tatsächlich draußen und bin wiedergekommen und durfte tatsächlich als Teamleiter auch wieder einsteigen, allerdings in einer ganz anderen Warengruppe. Ich war plötzlich verantwortlich für Rechenzentrumsbau, also keine Ahnung. Und ich habe mir natürlich auch im Vorfeld zu dem Gespräch ein paar Gedanken gemacht und war damals rückblickend sehr dankbar für die Chance, als Teamleiter wieder einzusteigen. Überlege jetzt aber durch die neue Warengruppe, ob das eher ein Parken gewesen ist. Also den Titel darf sie behalten, sie kriegt eine neue Warengruppe, mal gucken, wie sie sich so macht. Das lief dann tatsächlich ganz gut, überraschenderweise. Sehr kleines Team, ähnlich zu deiner Größe, René. Und dann kam ich aber nicht mehr weiter. Also ich habe dann, obwohl ich dieses Manager-Tag hatte offiziell, gab es keine Chance und ich habe langsam Stunden erhöht, 20, 25, 30, war für mich dann irgendwann eine Sackgasse. Also weder Wechsel in eine andere Warengruppe oder auf eine Managerposition, verschiedenste Themen diskutiert, von wegen Shared-Position mit einer anderen Dame etc. Ist jetzt gute 11 Jahre her, war vielleicht damals ein bisschen zu progressiv, also es gab dann da tatsächlich kein Weiterkommen mehr.
Hast du da so ein klares Nein bekommen oder war das zwischen den Zeilen?
Also es war zwischen den Zeilen, weil es gab dann parallel auch andere Damen, die das Manager-Tag hatten, die dann irgendwie befördert worden sind an mir vorbei, obwohl von der reinen Sequenz eigentlich eher als nächstes dran gewesen. Und es gab nie ein konkretes Nein. Es wurde dann so verbunden, ein bisschen an Konditionen, ja, dann müsstest du wieder Vollzeit. Wo ich dann sagte, okay, aber die anderen sind auch nicht Vollzeit. Also es war irgendwie, ich konnte es nicht konkret greifen. Man hat mir nicht darlegen können, woran es liegt.
Das habe ich dich ja auch schon kennenlernen dürfen und ich glaube, so dieses Parken und irgendwo warten ist jetzt nicht das, was unbedingt zu dir gehört und was dich wahrscheinlich befriedigt. Hast du da das Gefühl gehabt, dass, man spricht ja so von dieser gläsernen Decke, dass du das Gefühl hattest, boah, da kommen andere an mir vorbei, obwohl die vielleicht mindestens dieselbe Qualifikation haben oder vielleicht gar nicht die Qualifikation haben und ich kann eigentlich jetzt so ein bisschen machen, was ich will und merke aber, dass ich da nicht weiterkomme?
Also ja, die gläserne Decke war auf jeden Fall da, was wie gesagt interessant war, weil die anderen auch Frauen waren.
Ich bin der Mann für die Definitionen, deswegen gläserne Decke, Englisch Glass Ceiling.
Darum wird eine unsichtbare Beförderungsbarriere, boah, schreckliches Wort, verstanden, das nur Frauen betrifft. Heißt, trotz hoher Qualifikation, teilweise sogar höherer Qualifikation, ist es Frauen sehr oft nicht möglich, ins Obermanagement aufzusteigen, während männliche Kollegen mit vergleichbarer oder sogar niedrigerer Qualifikation den Aufstieg in der Regel schaffen. Und auch super spannend, ein bisschen recherchiert. Der Begriff per se ist eine feministische Metapher mit Ursprung New York. 1978, Marilyn Loden, amerikanische Schriftstellerin und Unternehmensberaterin, hat damals erstmals sehr konkrete kulturelle Hindernisse benannt, öffentlich, die dem beruflichen Erfolg von Frauen im Weg stehen.
Also IBM hat damals schon sehr viel Wert gelegt, auch Frauen in Führungspositionen. Ich hatte zu meinem Chef eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis, habe heute noch ein gutes Verhältnis zu ihm, obwohl er auch nicht mehr dort im Einkauf ist. Ich konnte es nicht richtig greifen. Also es war für mich nicht richtig greifbar, was da der Grund ist, weil wir auch eine sehr gute Mischung hatten damals in unserem Team, was weibliche Führungskräfte anging und auch männliche.
Hättest du da jetzt in höheren Preis zahlen müssen, um weiterzukommen? Also jetzt zu sagen, okay, mein Mann bleibt jetzt komplett zu Hause, ich bin jetzt ab sofort wieder 40 Stunden da und ich mache jetzt Karriere. Wäre das eine Möglichkeit gewesen im Nachgang? Hättest du da geglaubt, dass da die Chance attraktiver gewesen wäre?
Also ich bin sicher, dass an der Zeit was zu tun hätten sein können, wenn ich gesagt hätte, ich gehe Vollzeit wieder zurück. Was ich allerdings damals gemacht habe, ist natürlich abzuwägen. Ich meine, die Kinder waren damals noch sehr klein. Ich bin nach einem Jahr wieder zurück in den Job. Mein Mann hat damals auch beim zweiten Kind die Eingewöhnung gemacht, dass ich ein bisschen wieder früher anfangen kann. Ist 2 Monate zu Hause geblieben. Ich war in dem Moment einfach noch nicht bereit zu sagen, ich gehe Vollzeit, weil dafür waren mir die Kinder noch zu klein. Und das ist vielleicht was, was Frauen und Männer unterscheidet, dieses Abwägen. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich bin auch, um ehrlich zu sein, als ich dann zu Capgemini gewechselt habe, in Vollzeit gewechselt. Es war für mich aber dann auch klar, dass es funktioniert. Wir sind damals umgezogen vor 8 Jahren. Mein Mann hatte einen neuen Job. Ich habe erstmal die Kinder eingewöhnt im Kindergarten und in der Kita, geguckt, dass alles irgendwie gut funktioniert. Uns in dem neuen Dorf, in dem wir seit 8 Jahren leben, sozusagen etabliert in diversen sozialen Funktionen und dann entschieden, okay, jetzt ist wieder Zeit, dass ich auch an mich denken möchte, an meine Karriere denken möchte. Dann hat sich eben die Gelegenheit bei Capgemini ergeben in einer Rolle, in die ich rein wollte und dann hat das gepasst damals.
Und wenn du jetzt rückblickend vielleicht sagst, ihr seid dann aufs Land gezogen, ihr habt das, glaube ich, für euch einen guten Weg gefunden. Heute gibt es ja viele Paare, die vielleicht auch gleichberechtigt mit Kind, so wie sie vorher gelebt haben, auch beruflich weiterkommen wollen. Was glaubst du, was so typische Fehler sein können im Nachgang, die ihr vielleicht gemacht habt oder die man vielleicht vermeiden kann, damit beide auch irgendwie glücklich sind? Ja, ich glaube, das ist so ein, weil einer steckt irgendwie immer einen Tick weit zurück und ich vermute mal, dass es oftmals eher die Frau war in der Beziehung.
Ich glaube, dass das Thema tatsächlich sehr vielschichtig ist, weil das eine ist, will die Frau es oder will die Frau es nicht? Es gibt, kennen wir alle im Freundesbekanntenkreis, vielleicht die eine oder andere Frau, die gar nicht möchte, weil sie einfach diese Verbindung zu dem Kind denkt zu verlieren. Was wir machen, und das machen wir, ich bin mit meinem Mann jetzt seit 18 Jahren zusammen, wir treffen Entscheidungen gemeinsam. Also jede neue Jobentscheidung, jede neue Positionsentscheidung oder sowas entscheiden wir tatsächlich zusammen und wir sitzen sehr klassisch am Tisch mit einer Plus-Minus-Liste, die macht jeder für sich, was es bedeutet. Und dann sprechen wir drüber über die einzelnen Punkte und versuchen die zu diskutieren, um dann gemeinsam zu entscheiden, okay, wir gehen weiter oder nicht.
Also die klassische Plus-Minus oder so?
Klassische Vorteile, Nachteile und natürlich hat jeder eine andere Perspektive. Wenn ich in eine Vollzeitposition wechsle, wo ich vorher Teilzeit gearbeitet habe, um dann natürlich im Haushalt weniger machen zu können, muss man sich überlegen, was man tut, um diese Sachen eventuell auffangen zu können. Also genau diese Themen.
Deine Kinder sind jetzt wie alt?
10 und 11.
Das heißt, die können mitreden?
Die können mitreden, sie reden auch sehr viel mit. Mit dem positiven Effekt, dass sie einfach jetzt auch gefordert werden, auch bei uns im Haushalt mehr mitzuhelfen. Also mein Mann und ich, wir versuchen, die Gleichberechtigung zu leben, sind realistischerweise irgendwo bei 55-45, 60-40, hängt nach Tagesform ab, auch nach Stress im Beruf etc.
Das heißt, er ist auch auf einer hohen beruflichen Position?
Ja, ist er.
Okay, spannend. Jetzt bin ich ja selber in Niederbayern zwar, aber dennoch im kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen, du ja jetzt auch. Würdest du sagen, dieses Modell, was dir da jetzt beide fährt, entspricht dem klassischen bayerischen Dorfmodell?
Auf gar keinen Fall. Also ganz klares Nein. Erstaunlicherweise und erfreulicherweise, auch bei uns in dem kleinen Dorf, wir haben ungefähr 1500 Einwohner verteilt auf diverse umliegende Orte, gibt es immer mehr, auch Paare, wo sie Vollzeit arbeitet und auch er Vollzeit arbeitet, die auch zwei Kinder haben. Aber da reicht eine Hand, um das abzuzählen. Und ich merke auch, dass wir, das ist mein Schlagwort die ganze Zeit, dass ich tatsächlich noch so ein bisschen so ein Alien bin. Also auch wir hatten eine Nanny, die Kinder waren natürlich in der Ganztagskindergarten. Ganztagskindergarten in Bayern bedeutet 4 Uhr zu Ende. Das gleiche mit der Mittagsbetreuung nach der Schule. Da bleiben noch viele Stunden, bis man seinen Vollzeitjob beendet. Und da sind wir schon auch also immer wieder auch mal dem einen oder anderen Blick ausgesetzt.
Ich wollte dich fragen, wie gehst du damit um? Ich kann es mir vorstellen, aber jetzt auch gerade für die Hörerinnen und Hörer draußen. Wie ist es dann so als Alien da draußen?
Also sagen wir es mal so, ich glaube, dass ganz viele nicht wissen, was ich beruflich mache und wie groß mein Verantwortungsbereich ist und was ich da jeden Tag so stemme. Natürlich hat mein engster Freundeskreis eine leise Ahnung davon, aber alleine Englisch sprechen den ganzen Tag ist für viele schon sehr beeindruckend. Sagen wir es mal so, über die Jahre, auch mit der Entwicklung bei mir von Teilzeit und dann auf Vollzeit, auch die Rolle innerhalb von Capgemini weiterentwickelt, hast du natürlich einen gewissen Kreis um dich, der dafür Verständnis hat. Und was ich einfach immer wichtig finde, ist, dass man sich adaptiert auch auf seine Umgebung. Also wir sprechen natürlich zu Hause, jetzt wenn ich mit Freunden auf der Terrasse sitze beim Grillen, nicht andauernd über einen Job, auch weil die Jobs, die wir alle haben, sehr verschieden sind. Das mache ich dann mit Menschen wie mit euch oder wie mit meinen Kollegen etc. Wir haben uns ganz gut eingegroovt, sagen wir es mal so. Die Leute wissen, dass ich irgendwas Komisches mache, wo ich schönen Firmenwagen fahre etc. Aber das ist jetzt in meinem privaten Umfeld, gerade bei mir im Dorf, nicht so oft das Thema.
Was würde das denn ändern, wenn die mehr wissen würden?
Es gibt bestimmt auf der einen Seite Menschen, die das beeindruckend finden und vielleicht inspirierend, um auch irgendwas dort zu machen, wenn man sieht, wie man es kriegt. Andere Leute verängstigt es. Ja. Es gibt Neid auch natürlich. Und natürlich musst du dich nochmal, ich jetzt als Frau und Mutter, natürlich damit auseinandersetzen, dass das schlechtes Gewissen dein Dauerbegleiter ist, weil du immer das Gefühl hast, du bist nicht überall, wo du sein willst. Du kannst dich nicht Vollzeit um die Kinder kümmern, um die Schule. Du kannst dich nicht Vollzeit um dein soziales Engagement kümmern etc. Damit einfach besser zurechtzukommen, das ist meine größte Herausforderung. Aber man lernt ja auch über die Zeit.
Ich hätte mir jetzt sehr gewünscht, du würdest sagen, okay, irgendwann findet man diese perfekte Balance und wird allen Beteiligten wirklich gerecht. Aber wahrscheinlich ist es wirklich ein Prozess.
Ja. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, ich sehe das jetzt, die Kinder sind jetzt 10 und 11, ich habe vor 5 Jahren angefangen, da waren die 5 und 6. Natürlich sind die jetzt schon viel selbstständiger, viel eigenständiger. Also es verschiebt sich einfach. Es verschiebt sich auch, wenn man kleine Kinder hat, von sehr körperlichem, wenig Schlaf, füttern, die Bedürfnisse stillen, auf sehr geistige Debatten, weil du mit deinen Kindern andauernd diskutierst über Handyspielzeit, neue Schuhe und was auch immer. Es verschiebt sich, aber du kriegst mit der Zeit immer mehr Möglichkeiten, dich selber zu entfalten in deiner Arbeit, auch in deiner Partnerschaft, weil die Kinder nicht mehr die ganze Zeit bei dir sind, die sind abends weg und unterwegs, sondern hast du auch Zeit mit deinem Partner, dich wieder anders auseinanderzusetzen. Also es ist ein wachsender Prozess, der sich auch im Alter von den Kindern natürlich ein bisschen langhangelt.
Jetzt hast du ja ein großes Team und siehst ja sicherlich auch bei Capgemini oder auch früher bei IBM, da gibt es ja auch dann werdende Mütter, die Karriere machen. Was siehst du so für einen typischen Fehler vielleicht, die Paare machen, wenn es zu dieser Entscheidung kommt, wer beruflich, der eine muss zurückstecken und der andere hat vielleicht eine Chance. Siehst du sowas, wo du sagst, das ist so ein Fehler, den ich oft beobachte?
Also jetzt in meinem Team speziell nicht. Ich habe jetzt interessanterweise viele Männer, die gerade Jungvater geworden sind, die sich wirklich sehr stark engagieren, auch 2 Monate raus sind, was ich sehr schön finde und auch sehr unterstütze, wo ich mich jedes Mal freue für die Frau. Und wenn ich jetzt ein bisschen aufs europäische Ausland komme, sind schon große Unterschiede merklich zu dem, was wir in Deutschland noch leben. Und wie gesagt, Deutschland und bayerisches Dorf mag auch nochmal Unterschiede geben. Da sehe ich schon große Unterschiede auch.
Jetzt sprichst du ja gerade auch vom internationalen Team. Du siehst ja so ein bisschen über die Grenzen Europas hinweg oder vielleicht sogar noch weiter. Siehst du da Unterschiede? Mein Philipp, wir haben ja oft drüber gesprochen, auch mit skandinavischem Background. Da hast du schon oft gesagt, dass es da große Unterschiede oder anderes Verständnis gibt. Siehst du das auch in anderen Ländern und wo wir uns auch was abschauen können?
Absolut. Also das geht damit los, dass die Betreuungsmöglichkeiten in anderen Ländern viel besser sind oder auch kostengünstiger und auch wirklich größeren Bereich abdecken. Wenn ich jetzt nach Frankreich gucke, ich habe ein relativ großes Team in Frankreich, sind die Betreuungsmöglichkeiten ganz andere. Die kommen viel schneller wieder in den Job zurück, auch nicht mit 10, 16, 20 Stunden, sondern mit mehr Stunden, weil sie einfach anders unterstützt werden von dem, was der Staat ihnen anbietet an Lösung. Was ich jetzt sehe bei meinen Niederländern als Beispiel, da gibt es einen vom Staat und vom Unternehmen absolut akzeptierten Daddy Day. Klar, dass mittwochs mein Kollege nicht da ist, weil er hat Daddy Day, seine Frau kann arbeiten gehen und er kümmert sich vollumfänglich um die Kinder. Also es gibt in jedem europäischen Land irgendwelche schönen Gimmicks, die einfach das Leben als Familie ein bisschen leichter machen.
Die aber auch einfach entstanden sind und nicht wahrscheinlich bürokratisch erst über mehrere Hürden gehen müssen, wie wir es hier haben?
Den Entstehungsprozess kenne ich nicht. Allerdings, wenn ich hier Presse verfolge und wieder, wie viele Betreuungsplätze fehlen und wie viele Erzieher fehlen oder sowas, ich habe das Gefühl, dass es noch nicht so auf der Agenda ist, wie es sein sollte. Und jetzt kommen wir zum Fachkräftemangel. Man könnte so viele Mütter, die Teilzeit arbeiten oder gar nicht arbeiten, weil sie denken, es lohnt sich nicht oder die Kita ist so teuer, was bleibt netto in Lohnsteuerklasse 5 übrig, die dann sagen, okay, dann bleibe ich lieber zu Hause. Da muss sich sehr kurzfristig was tun, ansonsten wird es noch schlimmer werden.
Also ich denke da immer auch wirklich dran zurück. Ich habe mal einen Artikel gelesen, wo es eben so auch um Ranking ging. Island, bester Ort für berufstätige Frauen, Deutschland irgendwie auf Platz 19. 66% aller Mütter, die arbeiten, arbeiten in Teilzeit, aber nur 7% der Väter. Und dieses Zitat in dem Artikel war, wenn wir das mit der Kinderbetreuung hinbekommen würden, hätten wir so viel weniger Themen, und zwar natürlich Fachkräftemangel unbedingt, aber auch grundsätzlich Pay Gap. Am Ende kommt es immer wieder zurück auf die Betreuung. Und auch wenn wir als Eltern ja einen Anspruch darauf hätten, gesetzlich sind wir weit davon entfernt, gerade jetzt auch München, dass das da funktioniert. Von daher glaube ich, und das hat mir jetzt auch, oder fehlt mir teilweise in den Diskussionen da, aber auch die Unternehmensseite mit reinzubringen und zu sagen, okay, man kann nicht darauf warten, bis der Gesetzgeber oder irgendwelche Institutionen da aktiv werden, sondern wir auch als Unternehmer und Unternehmerinnen müssen da aktiv werden. Deswegen, und ich weiß, es ist eine sauschwere Frage, aber jetzt auch mit deiner Erfahrung, wie gehst du dann anders mit Frauen um in deinem Team, die Familie haben oder einfach auch Frauen sind und Führungskräfte sind?
Also ich habe tatsächlich in meinem Team jetzt, und wenn ich jetzt nicht nur die 10 Direct Reports nehme, sondern alle 60, eine sehr, sehr gute Frauenquote. Also ich schlage an die 70% an, Frauen und 30% Männer. Also ich muss im Moment eher gucken, es hört sich ein bisschen verrückt an, aber dass ich ab und zu auch mal wieder einen Mann onboarde, damit die Balance im Team einfach gegeben ist. Für mich ist Frauenförderung ganz klar oberste Priorität, weil ich selber als Frau weiß, dass man ab und zu ein bisschen gepusht werden muss, um den nächsten Schritt auch zu wagen. Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit einer Category Managerin in meinem Team und es ging um Promotion und es war jetzt, bei uns heißt es Mid-Year, wie sehen die nächsten Schritte aus? Und dann war sie so zögerlich und sagte, okay, vielleicht nächstes Jahr. Dann sage ich, okay, ich akzeptiere das, ich verstehe auch deinen Hintergrund, aber ich werde dich nächstes Jahr tracken, dass du das nicht weiter verschiebst. Weil dann nächstes Jahr mag was anderes kommen, was dich nicht so 100% zufrieden lassen lässt. Und was für mich immer so ein interessantes Beispiel ist, und ich versuche das auch zu berücksichtigen, wenn ich Entscheidungen treffe. Und bitte verzeiht diese Plakativität. Wenn ein Mann eine Bewerbungsanzeige liest und er hat vom ersten Punkt was gehört, dann bewirbt er sich. Die Frau liest alle 5, hat am letzten Punkt nur die Hälfte und ist unsicher, ob sie sich bewerben soll. Und wenn ich eine Entscheidung kriege, und es gibt immer wieder im Leben, auch im beruflichen Leben Entscheidungen, ist mein erster Impuls, okay, was sagt mein Körper? Und dann sagt er vielleicht, oder mein Bauch, und sagt vielleicht nein, weil ich eine Frau bin. Und dann fange ich an zu überlegen, wie würde sich ein Mann in der gleichen Situation entscheiden? Und so habe ich schon die ein oder andere Entscheidung tatsächlich neu durchdacht und bin bis dato sehr gut damit gefahren.
Also ist schon mal ein ganz konkreter Tipp, jetzt eben auch für Frauen dann zu sagen, okay, versetzt euch wirklich in die Perspektive von einem Mann, entscheidet dann auch mal. Wie du schon, weil gerade bei unseren quereinsteigenden Programmen ist es ja wirklich auch so, dass du jetzt wirklich, und das ist vielleicht plakativ, aber eine Frau wirklich nur 9 von 10 Anforderungen wird sich nicht bewerben. Ein Mann hört das erste und sagt, ja, natürlich kann ich das. Den Rest lerne ich dann. Und ich finde, da kann man sich so viel auch von diesem Mindset schon auch mitnehmen und sagen, machen. Also im Zweifel machen. Und ich finde es großartig, dass du dann eben auch als Führungskraft dann ermunterst, bis hin auch einen gesunden Druck aufzubauen und zu sagen, hey, ich werde da jetzt schon drauf achten, dass es jetzt nicht hinten runterfällt.
Und es war interessanterweise gerade bei der Kandidatin auch, als diese Position frei wurde, sagte sie, ich fühle mich noch nicht so weit. Dann sage ich, okay, aber ich sehe, dass du so weit bist. Und lieber machst du es und wir entwickeln dich zusammen und ich coache dich auch und du kannst mit jeder Frage zu mir kommen, als dass du die Chance vorbeiziehen lässt, ein anderer an diese Position tritt und dann die nächsten 2 Jahre vielleicht einfach keine Möglichkeit mehr da ist. Also da ist wirklich klarer Appell, traut euch.
Ja, also das kann ich unterschreiben. Ich habe ja auch viele Jahre größere Teams geführt und manchmal sieht man in Mitarbeiterinnen oder auch in Mitarbeitern ja was die selber nicht sehen. Und bei Frauen ist mir das schon oft aufgefallen, dass ich da schon nächste Rollen auch selber gesehen habe. Aber wie du es gesagt hast, dann ist so Zweifel und dann lesen die sich das nochmal durch und denken dann auch, vielleicht bin ich doch noch nicht so weit. Und ich kann nur von mir sprechen. Ich glaube, ich habe mir nicht mal die Stellenbeschreibung durchgelesen, sondern habe schon Ja gesagt, obwohl mich
hast noch gar du eine, oder?
Jetzt nicht, aber früher bin ich auch mal gefragt worden und ich habe eigentlich immer schnell Ja gesagt. Also selbst da schon bei Academic Work habe ich gleich Ja gesagt zu Hamburg. Bin dann nach Hause gegangen, gesagt, ich habe heute Ja gesagt. Und dann hat die Saskia, meine Frau, gefragt, zu was? Habe ich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, ich glaube, ich gehe nach Hamburg. Das ist, glaube ich, so eine andere Mentalität. Wird dann schon. Das ist wie, wenn man irgendwie einen Auftrag kriegt und sagt, ja, machen wir, kriegen wir schon irgendwie erstmal hin. Und ich glaube, bei Frauen ist es eher erstmal so dieses, ich will nicht sagen Bedenkenträgertum, aber schon erstmal die 3, 4 Punkte finden, warum es vielleicht nicht funktionieren wird. Und ich glaube, da bist du auch ein absolutes Role Model und jemand, der da auch von weg geht und sagt, hey, das machen wir dann auch zusammen. Und ich halte vielleicht auch meinen Kopf dann hin, wenn es nicht geklappt hat, aber ich pushe dich da in die Rolle. Ja.
Da kann ich dir nur beipflichten. Also ich hatte das Glück, dass ich in meiner Karriere auch in Programmen war, speziell für Frauen, die dich auch ins kalte Wasser geworfen haben. Also wo du Präsentationstraining, Self-Awareness zugeschnitten auf Frauen gekriegt hast. Ich habe eine in meinem Team in Spanien, eine wundervolle Frau, die 17 Jahre in der Firma und immer so ein bisschen kleine Schritte gemacht. Ein völlig ungeschliffener Diamant, haben wir eine neue Rolle gesetzt, probiert und es ist absolut perfect match. Also es blüht völlig auf, geht die nächsten Schritte, wird jetzt gefühlt alle 2 Jahre promoted auf die nächste Stelle und ich freue mich so, wenn ich sowas sehen kann. Also ich kann das total gönnen. Weil ich mich freue, dass nach der langen Zeit in der Firma einfach das auch noch da ist, auch die Möglichkeit, die ich habe, die mir auch meine Firma gibt, sowas machen zu können.
Jetzt ist ja so, dass der Philipp schon, er hat sehr, sehr wenig mir voraus, das schon, der arbeitet schon mit dir oder mit Capgemini. Jetzt erklär mal so einem Laien wie mir oder vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, was ist euer Modell, wie ihr zusammen agiert in diesem Re- und Upskilling-Bereich? Was ist das auch für Chancen, vielleicht für Menschen, die uns zuhören, über Philipp und über dich da reinzukommen? Und wie kann ich dann später noch auch irgendwie mitwürfeln in dem Konstrukt Capgemini, wenn da was abfällt, auch für mich und mein Unternehmen?
Für dein Unternehmen, ich dachte, für dich vielleicht, so die letzte berufliche Station, so Junior Salesforce-Entwickler,
ja.
Können wir dann doch irgendwie auch vorstellen, aber...
Ja.
Stefanie.
Also wir haben ja, wir sind ein IT-Beratungsunternehmen, das heißt, wir brauchen andauernd IT-Fachkräfte. So, das ist jetzt nichts Neues, wir sind da schon länger short, also Fachkräftemangel ist nicht erst seit einem Jahr dort an der Tagesordnung. Und was Academic Works uns anbietet, und das finde ich wundervoll, ist Quereinsteiger. Also man, und ich sehe, das ist meine Kinder, klein, die haben jetzt schon leichte Ideen von ihrer Berufszukunft, aber man kann ja mal falsch abbiegen oder Interessen können sich ändern. Die Chance dann, über ein sehr intensives Programm in Anführungsstrichen, und Philipp, korrigiere mich, wenn es falsch ist, umzuschulen und andere Interessen zu vertiefen, zu entdecken, sein Hobby eventuell zum Beruf zu machen, ist eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Hat bei uns ein bisschen gedauert, bis man diesen Benefit erkannt hat. Ist mittlerweile ein völlig etabliertes Programm, auch nicht nur in Deutschland. Einfach Menschen, die sich entschieden haben, irgendwas zu ändern an ihrem Berufsleben, die Möglichkeit zu geben, durch angelernte IT-Expertise bei uns auch auf Projekten mitzuarbeiten, unseren Clients auch zu helfen, ihre Probleme zu lösen.
Das heißt jetzt für mich so, da ist jetzt jemand, der war jahrelang, ich sag mal, Bäcker oder Sportler, so wie ich war, und merkt dann, okay, jetzt ist irgendwie an der Zeit, was zu machen, was zukunftsträchtig vielleicht auch ist. Ist ja sicherlich die IT-Sparte, und dann gehe ich zum Philipp und sag, mach mich mal fit, dass ich dann bei Capgemini bin. Ist das der Weg?
Das hast du ganz wunderbar zusammengefasst. Also weil doch auch ein Sales-Job bei uns, René. Aber so sind wir tatsächlich zusammengekommen, dass ich bei euch da mal vorgestellt wurde in Berlin in der Zentrale, weil ihr eben mehr Diversität reinbringen wolltet in die Workforce und dann eben dieses Quereinstiegsthema dann einfach mal probiert wurde. Und ja, ich glaube, wie bei fast allen Unternehmenspartnern braucht es immer auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit. Und das sind jetzt dann doch auch ein paar Jahre. Ich habe jetzt gar nicht so wirklich die aktuellen Zahlen, aber ich bin da super stolz drauf. Und ich würde es ja nicht machen, wenn es nicht funktioniert. Und von daher total schön, also mehr Diversität in die IT zu bringen, eben über Quereinstieg. Und vielleicht kommen wir dann sogar auch irgendwann in das nächste Level, dass wenn dann diese Alumni, die eben dann ihre Sporen verdient haben, dann auch Führung übernehmen bei euch, um dann diese mehr weibliche Führungskräftequote eben auch zu erfüllen. Gibt es denn darüber hinaus auch noch Themen, Stephanie, wo du sagen würdest, das müsste sich ändern oder was auch wir als Unternehmer und Unternehmerinnen ändern können, dass es noch mehr gerade auch Frauen oder mehr Diversität in der IT gibt, dass wir da auch nochmal über das Thema IT auch sprechen?
Also ich meine, wenn man sich generell anschaut, auch heute noch, und egal wie sehr man versucht, seine Kinder auch geschlechtsneutral zu erziehen, ich habe ein Mädchen und einen Junge, trotzdem gibt es Berufe, die Frauen liegen, und es gibt Berufe, die Männern liegen. Ich glaube, was interessant ist aus der IT-Sicht, und das machen wir natürlich genauso mit Girls Day, irgendwelche Programme, wo man mal reinschnuppern kann, dass man einfach ein bisschen diese Angst nimmt von der IT. Viele wissen, auch ich weiß, wo mein Rechner angeht und wo er ausgeht. Und wenn er nicht funktioniert, dann fahre ich ihn runter und fahre ihn wieder hoch und hoffe, es hat sich gelöst. Aber da ein bisschen das Interesse zu wecken und das auch eben breiter zu streuen, was es für Möglichkeiten gibt. Was mir manchmal fehlt in der IT ist der direkte Bezug. Also was machst du damit? Und das fehlt auch uns, wenn ich erkläre, was machen wir, dann komme ich mit 2, 3, 4 Beispielen, wo ich weiß, dass Capgemini mit einem Kunden gemeinsam was entwickelt hat. Ob das jetzt eine Online-E-Commerce-Plattform ist oder ein Leasingwagen-Konfigurator, also irgendwas, was ich greifen kann. Ja. Ich glaube, da ist noch eine Lücke zu sagen, okay, was kommt am Ende bei raus? Man sieht, hat immer noch diese Bildschirme vor sich, wo du schwarzer Hintergrund, grün irgendwelche Befehle eingibst. Aber es fehlt der Schluss zu sagen, okay, was mache ich am Ende? Implementierung hört sich schön an. Es gibt viele Dinge, die einfach sehr weit weg sind, wo man jetzt als Normalsterblicher nichts mit anfangen kann. Und da könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen attraktiver das gestalten, indem man sagt, hier, das ist dein Problem, das ist die Lösung und da kommst du hin.
Also, wenn es zum Problem kommt in der IT, da gibt es diese Firma Sirato, die haben hochqualifizierte Experten, die dieses Problem relativ schnell lösen, auch in der Migration. Aber ich wollte noch mal kurz gefragt haben, habt ihr mal so eine Nummer für mich, so eine Hausnummer an Reskilling, Menschen, die das geschafft haben, ich sag mal, von diesem Modell von Philipp zu Stefanie zu kommen? Also reden wir von 10 jetzt in den letzten 2, 3 Jahren, sind das 20, die da jetzt über das Modell reingekommen sind? Gibt es da eine Zahl?
Also ich vermute, wir dürften schon an die 100 rangekommen sein.
Ich hätte tatsächlich jetzt dann eher sogar Richtung 200, 250 gerechnet, weil wir haben jetzt seit der Gründung 2018 knapp 1000 Quereinsteigende umgeschult und vermittelt. Und ihr seid ja einer der treuesten Partner von uns. Also ich glaube, dass das sogar wirklich eher so in die 200er Richtung geht.
Das Schöne ist, ich bin leider mittlerweile weit weg aus Deutschland. Ja. Deswegen müsste ich meinen Kollegen fragen, aber das kann sehr gut sein. Also vom Gefühl her
Und hinter jedem Einzelnen, jeder Einzelnen steht ja schon immer eine Geschichte. Ohne jetzt zu pathetisch zu werden zum Schluss, aber da würde ich gerne deine Antwort noch ergänzen, Stephanie. Also unbedingt die IT greifbarer machen. Es sind nicht die Kellerkinder mehr, die nur Pizza und Cola brauchen und im Keller irgendwie die Welt verändern und vielleicht nicht immer auch zum Positiven, sondern das wirklich mit Leben zu füllen. Was heißt denn genau Implementierung oder was machst du denn verdammt nochmal konkret? Und mindestens genauso wichtig sind Vorbilder. Und da finde ich, bist du so großartig. Deswegen bin ich so dankbar und wir, dass du auch da warst, dass du inspirieren konntest, ganz sicher. Menschen, die eben sagen, hey, ich habe deine Position bekommen, ich denke jetzt gerade, es ist zu groß für mich. Dann zu sagen, mach's wie Stephanie, mach halt einfach und denk wie ein Mann. Also es braucht, glaube ich, so viel mehr Vorbilder, an die man einfach, wo man einfach hochschauen kann. Und das bist du. Von daher vielen Dank, dass du da heute unser Gast warst.
Philipp, das klingt wie, wir gehen Richtung Ende.
Wir haben nur eine beschränkte Anzahl an Zeit.
Ich habe jetzt noch nicht jetzt meine Promotion gemacht. Ist das jetzt nicht schlimm für heute?
Für dich als Kandidat oder für deine Unternehmung?
Für mich als Unternehmen. Ist das jetzt okay, wenn das jetzt für heute übersprungen wird?
Also ich finde, das hast du zwischen den Zeilen ganz hervorragend gemacht.
Wunderbar. Denn zum Schluss, wenn wir echt zum Schluss kommen, liebe Stephanie, vielen, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal deine Expertise so anzapfen zum Schluss. Was würdest du weiblichen Führungskräften empfehlen, mitgeben? Einfach so, wo du sagst, das ist nochmal so ein, sagt man Lifehack dazu oder so, irgendwas, wo du sagst, das sind die drei Dinge, mach das einfach und an die man sich orientieren kann.
Am Ende hast du den Wichtigsten schon gesagt, mach das einfach. Ich habe gerade das große Glück, an einem Programm teilzunehmen bei uns in der Firma zum Thema Emotional Intelligence. Ich habe mich die letzten 4 Wochen intensiv durch diverse Artikel, YouTube-Videos gearbeitet. Ich habe da auch manchmal ein bisschen eine Knoten im Bauch, wenn ich sehe, was gut ist oder Negativbeispiele lese, was man nicht machen sollte und man kennt es immer wieder. Also man hat immer wieder Berührungskontakte genau zu den Sachen, die man nicht machen sollte, laut neuesten Forschung, Erkenntnissen. Ich glaube, was ich als zweiten Lifehack mitgeben würde, du kannst nur was ändern, wenn du am Tisch sitzt. Also wenn man sitzt und sich beschwert und aber nicht bereit ist, was zu ändern oder auch in eine Vorbildfunktion zu gehen, wird es schwierig. Deswegen ist dranbleiben, durchbeißen. Ich bin mir ganz sicher, dass wenn mehrere folgen und das machen und auch sagen, ich springe jetzt mal ins kalte Wasser, ich traue mir das zu, weil eigentlich kann ich's. Und da ist wirklich Mindset und Capability wichtiger als Expertise, weil Expertise kann ich lernen, Charakter kann ich schlecht beeinflussen, oder zumindest sehr langsam. Einfach dranbleiben und dran glauben, dass es sich ändert. Auch ich kämpfe für meine Tochter, dass die es irgendwann einfacher hat und nicht an gläsernen Decken scheitert oder sich entscheiden muss, ich gehe, mach doch nicht meinen Traum zur Wirklichkeit, weil ich zu viele Hürden habe, die ich nicht nehmen möchte. Letztes Beispiel aus meinem Dorf, deswegen ist auch ein sehr interessantes und spannendes Dorf. Da wurde vor 20 Jahren eine Mittagsbetreuung nach der Schule gegründet, im Keller in der Schule, weil die Frauen arbeiten wollten und nicht wussten, was sie machen sollten. Die haben sich zusammengetan, 5, 6, 7 und haben jeden Tag in der Woche abgewechselt, also 4 Tage gearbeitet, einen die Kinder betreut und es ist gewachsen. Da sind mittlerweile 60 Kinder drin nach der Schule, auch weil man merkt, und das ist für mich schön zu sehen, sowohl im Kindergarten als auch in der Schule, es kommen mehr nach. Deswegen, ich blicke in eine sehr rosige Zukunft und glaube, dass wir gemeinsam tatsächlich was drehen können. Männer wie ihr, die auch Frauen fördern und auch bewusst aus der Ecke manchmal rausdrücken und vielleicht Frauen wie ich, die sprechen und sagen, Leute, traut euch zu, ihr könnt es.
Tolles Schlusswort, Philipp, ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen? Oder?
Ich habe unfassbar viel zu sagen, aber dieses Schlusswort war zu schön.
Ja.
Veränderung beginnt im Kleinen, wird aber dann irgendwann groß. Für heute, glaube ich, müssen wir... Stephanie, herzlichen Dank für die Offenheit und für die Inspiration, nicht nur von uns beiden hier, René und mir, sondern von ganz vielen auch da draußen. Danke sehr.
Und wie immer freuen wir uns über eure Kommentare und Anregungen. Schreibt uns einfach via LinkedIn. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Auch natürlich die von Stephanie, auch die Verlinkung. Ich glaube, du bist auch auf LinkedIn. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für deine Ausführungen. Und für uns wieder, Philipp, genug Hausaufgaben umzusetzen. Mitzumachen.
Und Sachen auch nochmal, ja, drüber zu reflektieren.
Vielen Dank.
Gut, Dankeschön, Stephanie, bis bald.
Danke euch.
Tschüss, ciao.
Herz und Fuß soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.